Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. »2010. Eine kirchengeschichtliche Zäsur«, nannte der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz Stefan Ackermann kürzlich dieses Jahr. Wir blicken aus verschiedenen Perspektiven zurück auf 10 Jahre, unter anderem in einem Interview mit Matthias Katsch vom Eckigen Tisch. Am 28. Januar 2010 stand in der Berliner Morgenpost die Schlagzeile, Zitat, Canisius-Kolleg, Missbrauchsfälle an Berliner Eliteschule, Zitat Ende. Das Canisius-Kolleg ist ein Jesuitengymnasium, die Schule eines Ordens also. Schon vorher war massenhafter sexueller Missbrauch in katholischen Einrichtungen in den USA und in Irland bekannt geworden. Darüber hatten auch deutsche Medien berichtet. Doch dieser 28. Januar 2010 veränderte die Wahrnehmung in Deutschland grundlegend. Veronika Wawacek hat recherchiert, was sich in 10 Jahren für die Opfer sexualisierter Gewalt verändert hat und was nicht.
Von der lückenlosen und absolut transparenten Aufklärung, vom versprochenen Neuanfang und insbesondere von der angekündigten Dialoginitiative ist zu wenig zu spüren. Von einem Neuanfang und einer lückenlosen und absolut transparenten Aufklärung, die die deutschen Bischöfe versprochen hatten, ist immer noch zu wenig zu spüren. Die richtige, ganz konkrete Aufarbeitung fehlt noch.
Die Schlagzeilen klingen fast identisch, sind aber aus den Jahren 2011, 2015 und 2020. Fast mantraartig wiederholt die katholische Laienorganisation Wir sind Kirche ihre Forderungen. In den 10 Jahren seit Bekanntwerden des Missbrauchsskandals sei zu wenig passiert, finden auch andere Betroffene wie ihre Fürsprecher.
Es ist ja mit den Opfern immer noch kaum was passiert. Ich will nicht sagen nix. Jedes Jahr, 2-mal auf der Bischofskonferenz wird darüber geredet. Manchmal werden sogar Dinge genannt, die man den armen Opfern jetzt endlich Gutes tun könnte. Jetzt zuletzt haben sie von 300.000 bis 400.000 Euro geredet. Da. Ja, und danach kommt das große Schweigen.
Anna-Carola Pasquet ist Katholikin, noch immer. 10 Jahre lang betrieb sie eine Telefonhotline zu Hause an ihrem Küchentisch. Sie ist keine Theologin, keine Therapeutin. Sie hörte den Opfern zu und ergriff im Namen der Kirchenvolksbewegung Wir sind Kirche Partei für sie in Bistumsverwaltungen in ganz Deutschland.
Die meisten waren sehr alte Menschen, die sich nie getraut haben, darüber zu reden. Das Schlimmste für mich war eigentlich, wenn die mit Tränen erstickter Stimme gesagt haben, darf ich das bei Ihnen wirklich aussprechen, was mir passiert ist? Die haben dann als nächsten Satz oft gesagt oder als übernächsten, dass sie versucht haben, ihrer Mutter das zu erzählen und dass sie ihr dem Kind mitten ins Gesicht geschlagen haben, denn das Kind ist schlecht. Ein Pfarrer tut sowas nicht.
Nicht nur ein Pfarrer hat in der Vergangenheit sowas getan, weiß Wunibald Müller. Er ist katholischer Theologe und Psychotherapeut. Schon in den 90er Jahren hatte er im Rekollektio-Haus im unterfränkischen Münster-Schwarzach mit Tätern zu tun, mit Geistlichen, die übergriffig geworden waren. Bei den deutschen Bischöfen stieß er damit aber auf taube Ohren.
Ich erinnere mich noch gut an ein Interview von Kardinal Lehmann mit dem Spiegel, indem er zum Beispiel mit meinen Zahlen konfrontiert wurde, sagte er, war sicher davon überzeugt, wir müssen uns den amerikanischen Schuhen nicht anziehen. Also bei uns ist die Situation anders und sie ist eben nicht anders gewesen.
Fast 10 Jahre sind seit dem Dammbruch vergangen. Am 28. Januar 2010 titelt die Berliner Morgenpost Canisius-Kolleg, Missbrauchsfälle an Berliner Eliteschule. 3 Schüler, die 1980 Abitur gemacht hatten, hatten dem Rektor der Jesuitenschule Klaus Mertes in einem persönlichen Gespräch von ihren Missbrauchserfahrungen berichtet. Der schrieb daraufhin einen Brief an die 600 ehemaligen Schüler, in dem er signalisierte, Er und der Orden seien bereit zuzuhören.
Da ist mir klar geworden, es gibt eine große Dunkelziffer. Und der gegenüber habe ich eine Verantwortung. In dem Moment, wo ich weiß, es gibt eine Dunkelziffer in den Jahrgängen der 70er und 80er Jahre, muss ich ein Signal geben.
Was folgt, ist ein Medientsunami. Täglich gibt es neue Meldungen. Betroffene schließen sich zusammen, gehen an die Öffentlichkeit. Schnell wird klar, es handelt sich nicht um Einzelfälle. Anfang März 2010 berichten überregionale Medien über Betroffene im Kloster Ettal und über grausamste Zustände bei den Regensburger Domspatzen bis in die 80er Jahre hinein.
Eines Abends im Jahr 1976, da kennen sich die beiden etwa 1,5 Jahre, holt Pater Magnus Hofer allein zu sich ins Zimmer. »Komm doch mal rein«, sagt er, und sie setzen sich aufs Bett. Magnus fordert ihn auf, sich auszuziehen und fängt an, ihn zu streicheln. Überall und auch am Penis, bis Hofer einen Orgasmus hat. Dann ist Magnus an der Reihe und onaniert dem Jungen beim Kuscheln auf den Rücken. Beim Ministrieren machte ich einen Fehler. Ich war noch müde und stolperte über die am Boden abgestellten Klingeln. Direktor M. gab mir spontan während der Konsekration eine sehr harte Kopfnuss und trieb mich dann mit Schlägen auf den Kopf und Körper vom Altar weg aus der Kirche. In der Beichte kam er wegen der Sünde, die man gebeichtet hatte, rüber und ohrfeigte einen.
Kirchenvertreter in Deutschland zeigen sich mehrheitlich betroffen. Im Juni 2010 kommt die lang erwartete Reaktion aus Rom. Bei einer Messe auf dem Petersplatz bittet Papst Benedikt XVI. Um Vergebung.
Auch wir bitten Gott und die betroffenen Menschen inständig um Vergebung und versprechen zugleich, dass wir alles dafür tun wollen, um solchen Missbrauch nicht wieder vorkommen zu lassen.
Fast zeitgleich relativieren Oberhirten das Geschehene oder weisen die Schuld anderen zu. Der damalige Augsburger Bischof Walter Mixer sieht die Ursache für den Skandal bei den 68ern. In einem Interview sagt er, die sogenannte sexuelle Revolution, von deren, Zitat, besonders progressiven Moralkritikern auch die Legalisierung von sexuellen Kontakten zwischen Erwachsenen und Minderjährigen gefordert wurde, ist daran sicher nicht unschuldig. Viele Betroffene haben auch nach dem Bekanntwerden des Skandals das Gefühl, es geht nicht darum, das Geschehene zu entschuldigen, zu entschädigen, aufzuarbeiten, sondern es geht um den Schutz der Institution. Die katholische Kirche soll ihr Gesicht wahren, wie sich Alexander Probst, ehemaliger Schüler bei den Domspatzen, an den Umgang des Bistums Regensburg mit den Betroffenen erinnert.
Der Bischof Müller hat dann damals noch gesagt, was ich hier treibe, es wäre also einfach nur das Glanzstück seines Bistums durch den Dreck zu ziehen.
In einer Predigt sieht der damalige Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller die Schuld für den Skandal bei den Medien, vergleicht deren Berichterstattung mit NS-Methoden und sieht sich und seine Kirche in der Opferrolle.
Es geht darum, heute die Glaubwürdigkeit der Kirche zu erschüttern. Das ist das Ziel dieser Kampagne gegen die Kirche.
Ähnlich äußert sich auch Gloria von Thurn und Taxis zu den Berichten über die Zustände bei den Regensburger Domspatzen. Sie sieht das, was 2010 ans Licht kommt, als gezielte Methode, um der Kirche zu schaden.
Das ist totaler Schmarrn. Das ist einfach richtig gemein. In jeder Schule, in jedem Sportverein, überall gibt es dieses Phänomen. Und es wird es auch immer geben. Man geht gerne auf die Kirche los und das ist ein gefundenes Fressen. Und es ist eigentlich eine Riesensauerei.
Vielfach sind kirchliche Würdenträger überzeugt, bei dem, was passiert ist, handelt es sich um Einzelfälle. So räumt etwa der ehemalige Hamburger Erzbischof Werner Tissen im Herbst 2019 in einem Interview ein, er habe in seiner Zeit im Bistum Münster massive Fehler gemacht und die Dimension unterschätzt. Denn spätestens mit der MHG-Studie von 2018 ist klar, mindestens 3.677 Kinder und Jugendliche wurden in den Jahren 1945 bis 2014 Opfer sexueller Gewalt, die von Klerikern ausging. Die Studienautoren selbst betonen, das sei nur die Spitze des Eisbergs. Manche schätzen, die Zahl der Opfer könnte in die Hunderttausende gehen. Akten wurden gezielt vernichtet, Täter versetzt oder befördert und den Betroffenen nicht geglaubt. Jetzt, 10 Jahre nach Bekanntwerden des Skandals, sei man so weit, dass der Missbrauch überhaupt als Thema erkannt werde, sagt der Ettaler Betroffenenvertreter Robert Köhler.
In der Kirche hat man so das Gefühl, dass es leider Gottes sehr viel Scheibchentaktik war, was daran liegt, dass verschiedene Menschen auch noch nicht so schnell zur Einsicht kamen, dass man sich dem Problem stellen muss.
Köhler ist zufrieden, wie das Kloster Ettal mit den Betroffenen umgegangen ist. Man sei auf die Opfer zugegangen und habe ihnen geglaubt. Andere katholische Einrichtungen, auch die Bistümer, hätten hier noch viel zu tun. Dazu gehört für Alexander Probst von den Regensburger Domspatzen auch die Frage der Entschädigungszahlungen.
Ich kann jetzt sprechen für mich natürlich selbst. Ich habe ja meinen Teil für mich erledigt. Aber das ist ein Teil, der das Bistum Regensburg und die Domspatzen betrifft. Was ich auch für meinen Teil und für viele andere spreche ich, glaube ich, hier auch mit, nicht erledigt habe, ist das System, das uns noch keine Chance gegeben hat, für das, was tatsächlich passiert ist, entschädigt zu werden. Also der Versuch muss gemacht werden.
Bislang bekommen Betroffene im Schnitt 5.000 Euro als sogenannte materielle Leistung in Anerkennung des Leids, das Opfern sexuellen Missbrauchs zugefügt wurde. Eine sprachliche Spitzfindigkeit, die für die Betroffenen viel bedeutet. Denn es handelt sich bislang ausdrücklich nicht um Entschädigungszahlungen. Auf der Herbstvollversammlung in Fulda 2019 kündigte die Deutsche Bischofskonferenz eine Weiterentwicklung des Systems an. Um den Betroffenen eine Stimme zu geben, solle ein Betroffenenbeirat bei der Deutschen Bischofskonferenz eingerichtet werden. Konkrete Beschlüsse? Fehlanzeige. Zwar attestieren auch externe Beobachter, wie etwa die Autoren der MHG-Studie der katholischen Kirche, Fortschritte, etwa beim Thema Prävention. Diese dürften aber nicht, Zitat, als Alibi genutzt werden, um die Auseinandersetzung mit strukturspezifischen Themen der katholischen Kirche, die für sexuelle Missbrauchshandlungen von Klerikern bedeutsam sind, zu überdecken oder zu vermeiden. Wunibald Müller, der katholische Theologe und Psychotherapeut, beschrieb diese strukturspezifischen Themen bereits 2010 in einem Buch. Die Kirche müsse sich auseinandersetzen mit dem Zölibat, also der verpflichtenden Ehelosigkeit für Priester, mit ihrem Verhältnis zu Frauen, mit der Homosexualität, mit Macht und allgemein mit dem Thema Sexualität. So sein Fazit damals und sein Appell heute, 10 Jahre später.
Ihr müsst jetzt den nächsten Schritt tun, den ihr eigentlich auch schon vor 10, 15 Jahren hättet tun müssen, nämlich, dass ihr mal guckt, was sind denn die tiefer liegenden, die weitergehenden Konsequenzen, die ihr daraus ziehen müsst. Was sind denn noch weitere Risikofaktoren, die einen sexuellen Missbrauch begünstigen? Und da kommen wir natürlich jetzt zu den alten Themen, wo sich eben grundsätzlich nichts verändert hat.
Veronika Wawacek berichtete und von Berlin aus zugehört und sicherlich viele O-Töne wiedererkannt hat Matthias Katsch. Er ist Sprecher der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch. Auch die ist fast 10 Jahre alt und er war einer der ehemaligen Canisius-Schüler, von denen da vorhin im Beitrag die Rede war. Guten Morgen, Herr Katsch.
Schönen guten Morgen.
In deutschen Medien wurde schon vor dem Jahr 2010 über sexuellen Missbrauch durch Kleriker berichtet. Was war aber dann anders im Januar 2010?
Ich glaube, da kamen verschiedene Dinge zusammen. Ganz sicher hat eine Rolle gespielt, dass es eine große Gruppe von Betroffenen war, die gemeinsam dieselbe Geschichte erzählen konnten. Dass da jemand war, der zugehört hat in Gestalt von Pater Mertes und gesagt hat, wir glauben euch und wir bitten euch zu sprechen. Und ja, es war sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass es sich um Männer als Opfer handelte, was für die Öffentlichkeit jedenfalls eine Neuigkeit war, für die Expertinnen und Experten natürlich nicht. Und ja, wir hatten einfach Glück, dass diese Umstände zusammenkamen und offensichtlich eine ganze Generation von Menschen, die Jahrzehnte zuvor sexuellen Missbrauch, sexuelle Gewalt erlebt hatten, den Moment für sich gewählt haben, zu sagen, so, jetzt spreche ich darüber.
Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht, Damit es aufhört, heißt es. Und Sie schreiben, dieser Moment im Januar 2010, als das öffentlich wurde, sei auch ein Moment der Befreiung gewesen. Inwiefern war Öffentlichkeit befreiend? Oder ist vielleicht auch noch befreiend?
Also auf der persönlichen Ebene natürlich für mich das Ende dieses jahrzehntelangen Schweigens, das Durchbrechen der der Erinnerungslosigkeit, die mir einerseits geholfen hat, weiterzuleben nach den Erfahrungen in der Kindheit und Jugend, aber dann eben auch mich ahnungslos gelassen hat über die Ursachen für bestimmte Schwierigkeiten oder biografische Wendungen in meinem Leben. Und das ist persönlich befreiend gewesen, als ich die Zusammenhänge verstanden habe und gemerkt habe, du warst nicht alleine, du warst nicht schuld. Aber insgesamt gibt es ja ein Machtgefälle zwischen der Institution und den Opfern, den Betroffenen. Und für den Augenblick, als die Presse diese Dinge aufgegriffen hat und die Medien voll damit waren, schien es, als ob so ein Machtausgleich stattgefunden hätte zwischen Institution und Betroffenen.
Sie sagen, schien es. Ein anderer befreiender Moment, den Sie im Buch beschreiben, war im vergangenen Jahr, als Sie in Rom marschierten, zunächst einmal am Rande des Antimissbrauchsgipfels, und dann hat Ihnen aber die Polizei sozusagen den Weg gebahnt. Was war daran befreiend? Oder anders gefragt, wären Sie nicht lieber in die Aula vorgelassen worden, in der die Bischöfe saßen?
Das war eine Option, aber ich hatte bis dahin keine Demonstration von Betroffenen erlebt. Das ist gar nicht so einfach für Betroffene, ihr Gesicht zu zeigen und auf die Straße zu gehen. Und es hat auch sonst niemand für uns demonstriert. Jedenfalls kann ich mich daran nicht erinnern. Insofern war diese Situation einfach schön und eine Erfahrung von Stärke, von Gemeinschaft. Und dass die Polizisten, die uns ja die ganze Woche über da begleitet hatten, uns quasi den Weg gebahnt haben, das war schon ein sehr, sehr spezieller Moment. Und ich bin froh, dass wir diesen Weg durch die Stadt gegangen sind. Und ich weiß gar nicht, ob das so angenehm gewesen wäre, wenn wir da stattdessen in den Dom hineingekommen wären.
Ein Sprecher einer anderen betroffenen Initiative, Thomas Schnitzler von Misbit in Trier, der sagte in einer Sendung, die wir hier zu diesem Antimissbrauchsgipfel hatten, er erwarte eigentlich, dass jemand in der Synodenaula aufstehe und sich selbst anzeige wegen Vertuschung. Haben Sie solche moralischen Erwartungen?
Also ich würde erwarten, dass zuallererst die Menschen aus der Synodenaula nach draußen kommen, wo auch dieses Mal wieder Betroffene stehen werden, so wie wir zum Beispiel auch 2011 bei dem Bußakt in Paderborn auf dem Domplatz gestanden haben. Oder ich auch in Rom erwartet hätte, dass jemand aus dem Versammlungssaal auf den Petersplatz zu den Betroffenen kommt, die dort standen. Und dann kann man über Entschuldigung oder Verzeihung, glaube ich, von Angesicht zu Angesicht sprechen. Ich weiß nicht, ob einzelne Bischöfe oder Verantwortliche das Gefühl haben, persönlich schuld gewesen zu sein an Vertuschungsaktionen oder Ähnlichem. Aber es ist ja nicht vorstellbar, dass die Bischöfe in ihrer Gesamtheit für das System aus Missbrauch und Vertuschung keine Verantwortung tragen. Und das würde ich schon erwarten, dass es da eine gemeinsame Reaktion gibt, wie man sich mit dieser Verantwortung auseinandersetzen will.
Worin bestünde denn Verantwortung tragen, Verantwortung übernehmen?
Na, im politischen Bereich spricht man von politischer Verantwortung, wenn ein Minister zum Beispiel für eine Fehlentscheidung oder eine Fehlentwicklung die Verantwortung übernimmt und zurücktritt. Hier geht es ja nicht nur um eine einzelne Fehlentscheidung, sondern um ein ganzes System, an dem man mitgewirkt hat und das man aufrechterhalten hat. Und auch hier wäre eben die Frage, ob nicht so ein kollektives Angebot an den Papst, das Amt zurückzulegen, so wie das die chilenischen Bischöfe 2018 gemacht haben, ein angemessenes Zeichen wären.
Von Seiten aller deutschen Bischöfe?
Ja, sicher. Verstanden. Ja, sicher. Also, weil ich will jetzt hier nicht einen Einzelnen heraussondern, sondern ich glaube, es geht um die Gesamtverantwortung für das, was geschehen ist. Und da wäre das ein angemessenes Zeichen. Der Papst hat im Übrigen auch nicht alle Rücktritte angenommen in Chile. Aber mir fehlt bisher sozusagen die Bereitschaft, auch persönlich Konsequenzen zu tragen für das, was geschehen ist.
Wie sehen Sie denn die Verantwortung von Gläubigen, die nicht Täter und nicht Opfer waren? Sie haben
ebenso in einem Halbsatz gesagt, für uns hat niemand demonstriert. Mhm. Vielleicht haben Sie ja auch mal erwartet, dass Laien, Laieninnen für Sie mit auf die Straße gehen.
Also das Schweigen der, der Mitglieder, auch der Mitgliedervertretung, wenn ich an das Zentralkomitee der deutschen Katholiken denke, das war auch schon recht deutlich über diese Jahre hinweg. Und die Haltung, das geht uns nichts an, das haben die Bischöfe, das haben die Priester, die Kleriker sozusagen verbockt. Und wir sind da gar nicht betroffen, die kann ich nicht nachvollziehen. Erstens mal ist das sicherlich falsch, weil wir wissen aus zahlreichen Untersuchungen, es gibt immer Beiständer, also Menschen, die daneben stehen, etwas mitbekommen, etwas beobachten, etwas wahrnehmen und sich nicht trauen zu intervenieren oder sich nicht trauen, ihrer Wahrnehmung zu folgen. Also, dass die Außenstehenden so ganz unbeteiligt gewesen sind, stimmt nicht in vielen Fällen. Und wenn ich Mitglied einer Institution bin und sie unterstütze und finanziere, dann hafte ich auch für das, was in dieser Institution fehlläuft. Und der Grad der Verantwortung ist natürlich unterschiedlich. Aber zu sagen, das geht uns gar nichts an und das sollen die Bischöfe mal schön alleine klären, das kann es auch nicht sein.
Das heißt, zum Beispiel Entschädigungen, sollten die mal gezahlt werden und dann auch in der Höhe, die da kurz in der Debatte war, in der Höhe von 300.000 Euro pro Person wirklich gezahlt werden. Entschädigungen sollten auch aus der Kirchensteuer gezahlt werden.
Das mit der Kirchensteuer, das ist ein Ablenkungsmanöver von der grundsätzlichen Debatte. Die Bischöfe haben eine Empfehlung in Auftrag gegeben und entgegengenommen in Fulda und sie haben erklärt, dass sie bereit sind, der Logik dieser Empfehlung zu folgen. Über die Höhe ist nur am Rande gesprochen worden. Aber eines ist klar, es gibt reiche Bistümer, es gibt arme Bistümer, es gibt Ordensgemeinschaften, die groß und wohlhabend erscheinen und es gibt Ordensgemeinschaften, wo das nicht mehr der Fall ist. Wenn es um eine Solidarität mit den Opfern geht und eine innerkirchliche Solidarität, um diese Last zu tragen, dann kann die Kirchensteuer auch ein Element sein, um da einen Ausgleich zwischen diesen verschiedenen Körperschaften und Gruppierungen in der Kirche zu schaffen.
Sie selbst waren eben auf einer katholischen Schule, Sie waren auch sehr engagiert, sind 2010 ausgetreten, also nicht mehr Mitglied. Trauen Sie dieser Kirche noch etwas zu?
Also wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass ich etwas positiv verändern könnte, dann würde ich mir nicht die Mühe machen, so eindringlich immer dafür zu werben, sich auf den Weg zu machen. Die Kirche ist Teil des Problems sexueller Missbrauch in unserer Gesellschaft, ohne Zweifel. Und sie hat auch ihren eigenen Anteil daran. Sie hätte aber auch die Chance, Teil der Lösung zu sein im Kampf gegen sexuelle Gewalt und deren Überwindung. Und ja, die Chance auf Veränderung ist da, aber sie muss sehr grundsätzlich erfolgen. Die Themen, die angesprochen worden sind, reichen ja auch sehr tief. Und es fängt eben damit an, dass man das ernst nimmt, sich den Opfern zuzuwenden und den Schaden, den man im Leben von Tausenden von Menschen angerichtet hat, versucht auszugleichen. Hm. Mit einer Entschädigung.
Wenn von Lebensthema sexualisierte Gewalt bei Ihnen gesprochen wird, jetzt auch hier im Zusammenhang mit dem Buch, sehen Sie das eigentlich als Kompliment oder als Klischee? Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die Sendung ist gleich zu Ende.
Ich bin froh, dass es mir gelungen ist, in meinem Leben einen Sinn zu finden für das, was ich erlitten habe, wie viele andere auch. Und ich kämpfe dafür, dass Kinder das in Zukunft nicht erleiden müssen.
Sagt Matthias Katsch von der Opferinitiative Eckiger Tisch. Vielen Dank. Sein Buch heißt Damit es aufhört und ist bei Nikolai Publishing im Nikolai Verlag also erschienen. Das Gespräch können Sie in unserer Audiothek nachhören und auf unserer Homepage nachlesen. Das war Tag für Tag. Redakteurin am Mikrofon war Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.